Schön, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf und hier predigen kann. Und ich freue mich natürlich, dass wir mal als Familie hier sind, weil mit zwei kleinen Kindern im Kleinkindalter, das kennt ihr, die sind regelmäßig krank. Und deshalb freue ich mich, dass das mal klappt. Und vor allem nach so einer Corona-Zeit. Wir kommen ja immer noch aus diesen zwei Jahren Corona und als Gemeinde dürfen und müssen uns immer wieder auch finden, sammeln und auch wieder Gewohnheiten wieder aufleben lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht. Man hat sich schon manchmal so ein bisschen dran gewöhnt, so ein etwas faul zu sein, so zu denken, zu Hause ist es auch ganz nett. Ja? Und das ist auch gut, also ein herzliches Hallo auch an alle, die zuschauen. Das ist gut, dass ihr dabei seid, weil manchmal kann man sich auch nicht aufmachen und man hat nicht die Kraft oder ist auch krank. Von daher schön, dass es auch diese Möglichkeit gibt. Und ich habe euch heute Morgen zwei, drei kleine Bilder mitgebracht. Und zwar durfte ich in meiner ersten Elternzeit, das habe ich ja immer erwähnt, ich bin in Elternzeit und ich habe zwei Töchter. Und mit der ersten Tochter durften wir in Kalifornien sein. Und zwar ist das die Tasse in unserem Campervan. Im nächsten Bild sieht man das. Wir durften nämlich für 3 Monate in Kalifornien sein, in einem Riesenvan, fast 10 Meter lang. 6 Wochen in Kalifornien und 6 Wochen durften wir mit diesem Riesenvan die Küste sozusagen von oben, von San Francisco entlang runterfahren bis nach San Diego. Und eines meiner Highlights in diesem Urlaub war es, morgens aus diesem Van rauszugehen, 20 Meter über den Sand zu laufen, den 3 Anglern zuzuschauen beim Fischen, den Wellen, wie sie so brachen und aus den Wellen sprangen dann die Delfine entweder aus der Welle raus oder in die Welle rein und sind dann mitgesurft. Und das war so ein Highlight-Moment für mich. Wir waren in der Nebensaison, es war ziemlich leer. Ich weiß nicht, habe ich noch ein Bild oder war das das letzte? Ich glaube, es kommt noch eins. Wenn wir das nächste Bild anschauen, das war der Morgen, nachdem wir angekommen sind. Es hat geregnet, es war nass, es war kalt. Wir waren im November da, aber fast nur wir. Und dann blauer Himmel, das Meer und eben dieser Kaffee am Morgen alleine draußen zu sein. Was für ein Moment, ein Highlight. Und ich bin mir sicher, dass du vielleicht ähnliche Momente in deinem Leben erlebst. Im letzten Jahr, sei es ein Urlaub, sei es ein Abschluss in der Schule, sei es in der Beziehung, sei es ein Kind. Etwas, was für dich ganz besonders ist. Das war für mich ein Highlight, an das ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Aber warum erzähle ich euch das? Warum frage ich dich nach deinem Highlight im letzten Jahr oder in den letzten Jahren? Ich frage dich das deshalb, weil in dem Predigttext, in dem es heute geht aus Matthäus 17, erleben die Jünger, besser gesagt 3 Jünger, auch ein ganz, ganz einmaliges und einzigartiges Highlight. Doch bevor ich euch die Geschichte vorlesen möchte, möchte ich etwas zum Kontext, zum Umfeld sagen. Was passiert vorher? Jesus ist wieder mal, wie so oft, mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs. Hügelige Gegend am See Genezareth. Jesus heilt Menschen. Jesus speist ganz viele Tausende von Menschen. Jesus macht die Sturmstillung. Wir nehmen mal das nächste Bild. Und dann nimmt Jesus seine Jünger mit. Und die Frage ist, wo hast du deinen Fokus? Worauf hast du deinen Fokus? Die Jünger haben vieles gemeinsam erlebt. Die waren mit Jesus unterwegs. Und Jesus ist jetzt am Ende seines öffentlichen Wirkens nach den 3 Jahren auf dem Weg nach Jerusalem. Und zwar nämlich zu seinem letzten Passafest, zum letzten Pessachfest, zu diesem einen besonderen Abend, zu diesem Sederabend, zu diesem letzten Abendmahl, das wir kennen. Die Juden feiern das als Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und Jesus hat sich danach gesehnt, genau dieses Fest mit seinen Jüngern zu feiern. Und er erzählt ihnen noch kurz vorher, wisst ihr was, hört mir genau zu, wenn wir nach Jerusalem gehen, dort passiert etwas Furchtbares. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde gefangen genommen werden, ich werde sterben müssen. Doch die Jünger, die haben das nicht verstanden. Die waren immer noch in dieser Vorstellung, ach Jesus, du hast doch gerade diese ganzen Menschen geheilt, du hast Wunder getan, was erzählst du uns von einer Kreuzigung? Was erzählst du uns davon, dass du gefangen genommen werden wirst? Sie haben es nicht verstanden. Obwohl Jesus es ihnen gesagt hat, dass das der Grund ist, warum er auf diese Erde gekommen ist. Er ist nicht auf diese Erde gekommen, um einfach nur eine gute Zeit zu haben und sich dann zu verabschieden, sondern er hatte einen Fokus. Er hatte ein Ziel. Er kam, das haben wir ja gerade gefeiert an Weihnachten, er kam auf diese Erde als kleines Baby mit einem Fokus. Ich komme, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Das hat Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt. Das hat er ihnen immer wieder erzählt. Aber die Jünger, die konnten das nicht greifen. Und ich kann das verstehen. Mir würde es wahrscheinlich ähnlich gehen. Und dann setzt dieser Bibeltext ein, den ich euch jetzt vorlesen möchte, aus Matthäus 17, 1 bis 9, den auch die anderen Evangelisten Lukas und Markus erzählen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Matthäus 17, 1 bis 9. 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. Und da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Soweit der Bibeltext, die Bibelstelle. Jesus hat das Ziel vor Augen. Und wie ich es gesagt habe, Jesus kam in diese Welt, nicht um einfach eine gute Zeit mit seinen Jüngern zu haben, Wunder zu vollbringen und sich zu freuen an der Schöpfung, sondern er kam in diese Welt, weil er genau wusste, was am Ende dieser Zeit auf ihn wartet. Und er hat diesen Weg bewusst gewählt. Es war kein Zufall und es war auch kein Unfall und es war auch kein Versehen, sondern Jesus ist diesen Schritt so bewusst gegangen als Gott. Und es ist auch nichts Neues, dass Jesus immer wieder auf einen Berg ging. Wir lesen oft davon, dass Jesus dorthin ging, um in der Stille mit seinem Vater im Himmel zu beten, so wie es auch Lukas berichtet. Jesus weiß ganz genau, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Ja, da ist das Pessachfest, dieses wunderbare Fest, Befreiung aus der Sklaverei, ein tolles, leckeres Essen, viel Freude. Aber er weiß auch, was in Jerusalem, in diesem Fest auf ihn wartet. Und Jesus weiß ganz genau in dem Moment, woher er dafür die nötige Kraft bekommt. Nämlich in der tiefen Gemeinschaft, in der Gegenwart und im Gebet mit seinem Vater. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß aber auch, woher bekomme ich meine Kraft genau für diese Aufgabe. Das ist wichtig, weil manchmal fliehen wir auch, wenn wir Stress und Probleme haben, irgendwo hin und wir merken eigentlich, diese Quelle, die sättigt mich nicht. Diese Quelle, die füllt mich nicht aus. Diese Quelle ist nicht genau das, was ich brauche, sondern sie zieht mich manchmal eher noch runter. Und mein erster Gedanke ist, egal was dieses Jahr, wir stehen ganz am Anfang dieses Jahres 2023, ob es eine besondere Herausforderung ist, ob es gewisse Sorgen, Ängste, Nöten sind oder auch wenn du überhaupt gar keine Vorstellung hast, was wartet eigentlich dieses Jahr auf mich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Möchte ich dich ermutigen, deinen Fokus zu schärfen. Deinen Fokus immer wieder neu auszurichten und zu schauen. Hol dir die nötige Kraft dafür, eben genauso wie es Jesus getan hat, in der Gemeinschaft und im Gebet mit Gott, in der Gegenwart des Vaters. So hat es Jesus getan. Er wusste, es wartet etwas Schwieriges auf ihn und er wusste auch, woher er die Kraft dafür bekommt. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches oder Unbekanntes für Jesus. Aber nur weil wir Dinge wissen, ist es oft nicht so, dass wir es trotzdem tun. Ich gehe zumindest mir so. Ich weiß, was richtig ist und manchmal tue ich trotzdem das Falsche oder eben nicht das, was gut für mich wäre. Und da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen die Jünger auf einmal Mose, Elia und Jesus stehen, mit ihm reden. Die Jünger erleben plötzlich eine Verwandlung, die sie vorher noch nie erlebt haben. Also die Jünger erlebten in diesem Moment ein absolutes Highlight. Etwas Unvorstellbares, was sich da oben auf dem Berg in Galiläa abgespielt hat. Jesus wurde verwandelt in seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit wurde in diesem Augenblick für Petrus, Jakobus und Johannes sichtbar. Sie durften es sehen, zumindest lesen wir das. Die anderen Jünger, die waren unten im Tal. Und diese drei Jünger hatten dieses einzigartige Privileg, diese Situation zu erleben. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss, aber ich glaube, dass die Worte, die das versuchen hier zu beschreiben, auch nur bruchhaft das greifen können, was da passiert ist. Das Gesicht von Jesus leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider strahlten heller als das weißeste Weiß. Diese Beschreibungen, die erinnern eher an die Engel am leeren Grab oder an die Berichte vom auferstandenen Jesus. Das ist so ein bisschen, wo man denkt, ja, das deckt sich so ein bisschen. Und dann plötzlich kommen da noch Mose und Elia zu Jesus und reden mit ihm. Mose steht hier in dem Kontext für den alten Bund und Elia für die Propheten und als Vorläufer des Messias. Unvorstellbar. Jesus in einem verwandelten Körper und Elia und Mose. Worüber die drei in diesem Text, in dieser Situation sprechen, das steht nicht im Text. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit Jesus darüber sprechen, was auf ihn zukommt. Dass sie ihn ermutigen, dass sie ihm Mut zusprechen, dass sie sagen, Jesus, deshalb bist du auf diese Erde gekommen, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, ihnen eine Möglichkeit zu geben, mit Gott in Kontakt zu treten. Unfassbar, was passiert. Die Jünger dürfen diese Verwandlung von Jesus in den ewigen und himmlischen Körper erleben. Einen Körper, den ja auch Gott und der Vater uns versprochen hat, dass wir irgendwann nicht mehr in unserem Körper hier auf der Erde unterwegs sind, sondern dass jeder von uns einen neuen Körper bekommt, einen perfekten Körper. Und je älter ich werde, desto mehr freue ich mich auf diesen Körper, weil ich selber realisiere, meine Knie wollen vielleicht nicht mehr so richtig oder die Schulter oder irgendwas passt nicht. Ich sage, wie gut ist dieses Bild und diese Hoffnung von einem neuen, ewigen Körper ohne irgendwelche Wehwehchen, dass man zum Arzt muss oder irgendwas nicht funktioniert. Und die Jünger durften das erleben, dass Jesus diese Verwandlung vollzogen hat. Was für ein Highlight. Und ich habe euch ja von meinem Highlight erzählt in Kalifornien, wo ich so denke, wow. Und ich weiß ja nicht, was dein persönlicher Höhepunkt war oder einer deiner Höhepunkte oder für euch auch als Gemeinde, was ihr für Highlights erlebt habt, tolle Momente, wo ihr gesagt habt, wow, wir als Gemeinde haben dieses Highlight erlebt, diesen Höhepunkt. Aber wir neigen tendenziell dazu, am liebsten dort zu bleiben, wo es am schönsten ist. In alten Erinnerungen zu schwelgen. Damals, erinnerst du dich noch, das war schön. Dort haben wir das und das erlebt. Und Petrus geht es nicht anders. Petrus rief nämlich, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Hört ihr das? Wie gut, dass wir hier sind. Die anderen sind mir in dem Moment egal. Wie gut, dass wir hier sind. Und wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus ergreift mal wieder das Wort. Das erleben wir ja immer wieder, dass Petrus sehr forsch ist. Petrus rennt nach vorne. Er fängt an zu brabbeln und zu erzählen. Er möchte diesen Moment, dieses Erleben, dieses Unbegreifliche einfrieren, festhalten. Heute würde man das Handy zücken, man würde es fotografieren, man würde es filmen, man würde es posten bei Facebook, Instagram, auf der Homepage, per WhatsApp schicken und sagen, hey, guck mal, was ich gerade erlebt habe. Damals gab es ja kein Handy, also ging das nicht. Aber er ist so fasziniert, er sagt, wie kann ich diesen Moment festhalten? Das ist das Bild. Wie kann ich das, was ich gerade erlebe, ich möchte es einfrieren, ich möchte das nicht mehr hergeben, ich möchte hier bleiben. Wir gehen nirgends mehr hin, Jesus. Hier sind wir am Ziel. Sind wir am Ziel? Petrus möchte Hütten oder Zelte bauen. Total egal, manche übersetzen Hütte, manche übersetzen Zelt. Aber darum geht es gar nicht. Petrus möchte diese Herrlichkeit Gottes, die er in diesem Moment erleben kann, genauso wie Jakobus und Johannes, er möchte sie irgendwie einfangen und in eine Hütte oder in ein Zelt packen, was ja völlig unvorstellbar ist. Du kannst Gott nicht in ein Zelt packen einfach oder in eine Hütte. Aber es muss so unfassbar sein, dass er sagt, hier will ich bleiben. Und das ist für mich auch das Bild eigentlich von Gottes Nähe und Gegenwart. Wenn du sie erlebst und spürst, dann möchtest du eigentlich nirgends anders mehr hin. Wenn du Gott erlebst, dann rennst du nicht davon und sagst, ach, ich suche mein Glück dort oder das ist das, was mich zufriedenstellt, sondern wenn du Gott erlebst in seiner Wahrheit, in Herrlichkeit, in seiner Güte und Gnade, dann sagst du, hier ist es gut zu sein, hier möchte ich bleiben, in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Ich brauche nichts mehr anderes aus dieser Welt. Eigentlich ist dieser Gedanke von Petrus nachvollziehbar und es ist ein guter Grund, da zu bleiben. Aber mein zweiter Gedanke ist, Petrus irrt sich im Zeitpunkt. Petrus irrt sich im Zeitpunkt. Er hat diese Vorstellung nicht ganz, ist es eigentlich dran? Der Wunsch von Petrus, dieses Erlebnis, ist logisch. Vielleicht auch etwas lustig, wenn man länger darüber nachdenkt. Ist aber eigentlich dieser Wunsch von Petrus ziemlich egoistisch, wenn ich das so sagen darf. Petrus möchte Jesus und seine Herrlichkeit nämlich für sich dort oben auf dem Berg haben. Waren es nicht mal 12 Jünger und nur 3 von den Jüngern sind jetzt oben auf dem Berg? Was ist mit den anderen Jüngern? In dem Moment spricht Petrus nicht davon. Was ist mit den anderen Menschen unten im Tal, die Jesus so dringend brauchen? Was ist mit den Menschen in Jerusalem, mit dem Fest? Was ist mit den Menschen, die sich nach Heilung, nach Vergebung, nach Versöhnung sehnen? Petrus, hier bleiben wir. Hier ist es gut, Jesus, du, Elia, Mose und wir. That's it. Fertig. Mehr brauchen wir nicht. Und das Verrückte ist, Jesus hat doch vorher gerade erst gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen, damit der Menschensohn verherrlicht wird. So steht es in der Bibel. Also das heißt, dass Jesus gesagt hat, ich muss nach Jerusalem gehen, um zu sterben und wieder aufzuerstehen, damit ich Versöhnung schaffen kann. Das hat Petrus vorher gehört und trotzdem sagt er, Jesus, hast du zwar gesagt, aber weißt du was? Ich habe einen besseren Plan. Wir bleiben hier. Wir sparen uns das ganze Thema mit Ostern. Wir sparen uns das ganze Leid. Wir sparen uns den ganzen Stress und die ganzen Menschen und das Mobbing. Lass uns doch hier bleiben. Merkt ihr den Fokus von Petrus? Wie der plötzlich eigentlich weggeht von dem, was eigentlich Gottes Plan für diese Welt ist. Gottes Plan für die Jünger. Gottes Plan eigentlich für jeden einzelnen Menschen. Petrus verliert den Fokus und ist plötzlich ganz bei sich und denkt an sich und ist sich selber der Nächste und denkt sich, das ist jetzt gerade das Beste für mich. Und für uns alle bin ich der Meinung. Petrus war ja auch so ein bisschen impulsiv manchmal und so ein bisschen forsch. Das ist jetzt das Beste, Jesus, sagt er zu dem Sohn Gottes. Hier bleiben wir. Aber wir sind nicht für solche Gipfelmomente geschaffen. Wir sind nicht als Menschen dafür geschaffen, einfach irgendwo auf den Berg hochzuklettern, oben zu sitzen und zu warten, bis die Welt zu Ende geht oder bis die Zeit zu Ende ist, sondern wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und wenn du mit Jesus und mit Gott unterwegs bist, dann bist du gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Dann bist du nicht einfach nur Christ oder gläubig für dich selber und weil das toll ist und weil du dich dabei wohlfühlst, sondern ein Segen, um für andere ein Segen zu sein. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du nicht einfach nur gerettet, weil du gerettet bist und weil das schön ist, gerettet zu sein und weil du dann ein tolles Tauffest hast und alles, was dazugehört, sondern du bist gerettet, um anderen Menschen in dieser Welt, die es so dringend brauchen, Licht und Hoffnung zu sein. Du bist nicht nur einfach gerettet, weil es halt einfach so nett ist, so schön. Und wenn du befähigt bist mit deinen Gaben, mit dem, was du hast, mit den Menschen um dich herum, dann bist du befähigt, um einen Unterschied im Hier und Jetzt zu machen, diesen Moment zu gestalten. Der Gipfel ist der Ort, nicht der Ort, um anzuhalten und Hütten zu bauen, sich nett einzukuscheln, sondern der Ort, an dem wir uns bewusst machen können, dass der Himmel für uns offen steht. Was für die Menschen damals nicht so selbstverständlich war. Wir leben ja so selbstverständlich mit Gottesdiensten und Gebet und der Heilige Geist und so weiter in uns. Aber für die Menschen damals war das gar nicht so selbstverständlich. Also freut euch an den schönen Dingen, die ihr schon jetzt haben und erleben dürft. Aber habt immer das Ziel vor Augen, den Fokus. Lasst euch nicht den Mut nehmen, sondern bewahrt weiterhin euer Herz für Gottes Reich und für seinen Auftrag, für seinen Wunsch, für dich, mich, für euch als Gemeinde und für hier, für Hamm, Bockum, Höfe. Und noch während er, also Petrus, redet, hüllt sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hören sie eine Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voll Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke. Während Petrus noch spricht und vor sich hin brabbelt, ich kann mir vorstellen, das war vielleicht so ein verlegenes oder unkontrolliertes, Petrus weiß gar nicht so richtig, was er sagen soll, es ist eine völlig übernatürliche Situation, redet und jetzt kommt eine wesentlich größere Stimme, wie die Stimme von Petrus. Aus den Wolken zu Jesus, nämlich sein himmlischer Vater. Petrus redet, aber Gott redet. Und diese Stimme, die stärkt Jesus. Die stärkt Jesus für das, was bevorsteht, für den Weg, für den Fokus, den Jesus nicht verlieren möchte. Er sagt, mein Auftrag ist es, nach Jerusalem zu gehen. Und mein Ziel ist es, die Welt zu versöhnen. Und manchmal ist es hilfreicher, wenn wir mit Gott reden, zu schweigen und nämlich unsere Ohren des Herzens zu öffnen, innezuhalten und ihn zu Wort kommen zu lassen. Petrus denkt in der Situation, reden, erzählen. Und dann kommt aber Gott mit seiner Stimme und spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also, ich möchte euch ermutigen, lasst uns immer wieder auf Jesus hören und das, was er sagt. Aber jetzt kommt es kommt zu einer Wendung in dieser Geschichte, in diesem Berg, in diesem Gipfelerlebnis. Diese Stimme haut die drei Jünger komplett aus den Socken, die haut die um und ihre Stimmung, die kippt in Bruchteilen von Sekunden vom Hüttenbauen, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, vom Zeltlager, ja, lass uns Zelte bauen, lass uns Hütten bauen, in eine lebensbedrohliche und angstvolle Situation. Gerade noch waren sie völlig begeistert, völlig euphorisch, Petrus zumindest, sagt, hier ist es gut. Und im nächsten Moment, im nächsten Augenblick, als sie diese Stimme gehört haben, voller Angst und lebensbedrohlich. Sie werfen sich nämlich mit dem Gesicht auf den Boden, so lesen wir es in dieser Stelle. Denn sie realisieren, die drei Jünger, dass eine Begegnung mit Gott normalerweise nicht möglich ist. Eine Begegnung mit Gott, die führt eigentlich zum Tod. Und die Jünger, vielleicht verstehen die gerade, krass, das muss Gott sein. Und wenn wir Gott begegnen, dann ist das eigentlich gerade unser Todesurteil. Weil kein Mensch kann diesem Heiligen, diesem großen Gott einfach so begegnen. Und das heißt, in diesem Moment realisieren die, wahrscheinlich hat gerade unser letztes Stündlein geschlagen. Weil kein Mensch kann vor Gott bestehen. Wir lesen es nämlich in 2. Mose 19, 21 und 2. Mose 33, 20. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und vielleicht kennst du auch diesen Moment. Du bist der Meinung, du hast dein Leben im Griff, alles läuft, alles ist funktioniert. Und einen Augenblick später befindest du dich in einer Situation voller Sorgen, voller Ängste, voller Nöte. Von heute auf morgen, von der einen auf die andere Situation. Du weißt nicht, wie du den nächsten Tag, die nächste Woche, die nächsten Monate überleben sollst. Und ich finde den nächsten Vers und die Reaktion von Jesus typisch für die Haltung von Jesus. Die Haltung den Menschen gegenüber, aber auch jedem einzelnen Menschen gegenüber. Jesus sagt da, aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus allein. In dieser Situation macht sich Jesus wieder auf zu seinen Jüngern, die er so sehr liebt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Jesus wäre und ich hätte Jünger, die ich 3 Jahre begleite, könnte man irgendwann verzweifeln, wenn man eigentlich ziemlich am Ende der Reise ist, wie bei so einer Ausbildung nach 3 Jahren. Und denkst du so, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ich bin Gottes Sohn, das war mein Vater. Mir ist alle Macht gegeben, das hat er immer wieder gesagt in den verschiedenen Predigten. Was stellt ihr euch denn so an? Habt ihr kein Vertrauen? Oder so ein bisschen klein machen, habt keine Angst. Warum habt ihr ständig Angst? Das sagt Jesus ja auch immer wieder mal an anderen Stellen. Das macht Jesus aber in der Situation nicht. Kein Wort der Verurteilung, kein Wort der Zurechtweisung, kein Wort der Ermahnung. Ja, Jesus hätte sie jetzt ermahnen können, sagen können, meine Güte, ihr seid aber wirklich ein bisschen schwer von Begriff. Was muss ich denn noch alles tun? Nein, Jesus macht sich auf den Weg. Jesus ist kein Gott, der weit weg ist, irgendwo im Himmel, sondern nah bei uns. So wie an Weihnachten, so wie wir es an Weihnachten feiern, er macht sich auf zu uns. Und nicht nur das, er legt seine schützenden Hände auf die Jünger. Er kommt ihnen nahe, er berührt sie, er tröstet sie mit seinen liebevollen Händen. Und wenn er die Hände auf die Jünger legt, dann nicht, um sie runterzudrücken, um sie klein zu halten, so nach dem Motto, ihr seid irgendwo da unten und ich bin irgendwo hier oben, sondern Jesus legt seine Hände auf seine Jünger und auch auf uns, um uns immer wieder neu aufzuhelfen, wenn wir am Boden liegen, wenn wir gescheitert sind, wenn wir versagt haben, wenn uns die Luft zum Atmen fehlt, wenn wir keinen Sinn im Leben mehr finden, dann kommt Jesus und streckt dir seine Hand hin und sagt, steh auf, hab keine Angst, steh auf und hab keine Angst. Wow, was für starke und mutmachende Worte von Jesus, was für eine Zusage für dich und für mich heute Morgen. Jesus sagt das seinen Jüngern damals in dieser Situation und er sagt es mir und dir. Steh auf, hab keine Angst. Und nicht, weil du so toll bist, Petrus. Und nicht, weil du so toll bist, Jakobus und Johannes, sondern weil ich mit dir unterwegs bin, weil ich in dir lebe und weil ich bei dir bin. Mein menschlicher, natürlicher Reflex ist es immer wieder, ich möchte hier oben bleiben auf dem Berg. Ich möchte bei diesem Highlight bleiben. Ich möchte nicht mehr weg. Ich möchte in der Herrlichkeit Gottes, in der neuen Schöpfung, in dieser Ewigkeit, in dieser neuen Welt bleiben, wo es keinen Schmerz, kein Leid und keine Tränen und so weiter gibt. Das geht mir genauso. Doch wo ist mein Fokus? Jesus kam in diese Welt, nicht nur um eine gute Zeit mit uns zu haben, sondern einen Weg zu schaffen, um Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben. Jesus blieb nicht auf dem Gipfel. Jesus hat nicht auf Petrus gehört und hat gesagt, stimmt Petrus, gute Idee, bleiben wir hier. Jesus behielt seinen Fokus. Sie gingen wieder hinunter ins Tal zu den anderen Jüngern. Sie gingen nach Jerusalem und haben dort das Abendmahl zusammen gefeiert. Jesus ging ans Kreuz, ist gestorben und wieder auferstanden. Und ich bin dankbar dafür, dass Jesus den Fokus nicht verloren hat von diesem Auftrag. Der Herzschlag Gottes ist es, dass jeder diese unfassbar gute Nachricht hört und immer wieder neue Heilung und Versöhnung erlebt. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich dich auch ermutigen. Wir stehen am Anfang eines Jahres, 2023. Worauf schaue ich? Worauf habe ich meinen Fokus? Worauf fokussiere ich mich? Deckt sich das mit den Wünschen, Vorstellungen, mit dem, was Gott für mich vorhat, was sein Auftrag ist, was sein Wunsch für dich, für dein Umfeld ist, für deine Familie, Beruf, Ehe? Oder habe ich mich im Blick, so wie Petrus sich im Blick hatte in dem Moment? Oder frage ich, Herr, dein Wille geschehe und dein Reich komme? Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass Gott uns genau dabei hilft, weil ich glaube, dass das immer wieder neu eine Herausforderung ist. Denn in dieser Situation ist es so, dass ja ein gutes Ereignis eine unfassbare Situation den Fokus von Petrus weggenommen hat. Das, was da passiert ist, war ja nicht schlecht. Und dennoch hat es den Fokus von Petrus auf den Moment gelegt, zu sagen, hier will ich bleiben, anstatt den Fokus darauf hinzuwenden, zu sagen, was kommt, ist gut und wir gehen da zusammen hin. Also es sind nicht immer die negativen, schlechten Sachen oder andere Dinge, die unseren Fokus wegnehmen können, sondern in dieser Situation sogar eine Situation, die gut war. Also möge Gott uns dabei immer wieder helfen, dass wir ganz besonders auch für dieses Jahr schauen, worauf habe ich den Fokus? Was ist dein Wille, himmlischer Vater? Und zu beten, dein Reich komme. Amen.